Stell dir mal vor, du hast diesen einen Geschmack im Mund, sagen wir von einem Teewurstbrötchen. Und zack, ohne jede Vorwarnung bist du wieder mitten in so einem perfekten Sommertag deiner Kindheit. Genau mit solchen, ja, fast filmreifen Momentaufnahmen zeichnet Jan Lichterfeld in seiner Autobiografie Schritte durch die Zeit seinen Weg nach.
Absolut. Wir haben hier also viel mehr als nur eine trockene Chronik. Das ist eine Sammlung von echten Schlüsselszenen.
Und genau das ist unsere Aufgabe für dich heute. Wir wollen die nicht einfach nur nacherzählen.
Genau. Wir wollen die Muster dahinter entschlüsseln. Denn Lichterfelds Geschichte ist, ja, die ist im Grunde die eines Mannes, der durch die ganzen Spannungen der deutschen Nachkriegszeit, durch eine echt komplizierte Familie und tiefe persönliche Krisen geformt wurde.
Also eine Art Blaupause dafür, wie aus Wunden am Ende Stärke erwachsen kann.
Exakt.
Und um das zu verstehen, wie aus diesen ganzen Brüchen am Ende ein, ja, stimmiges Bild wird, haben wir das Ganze für dich mal in drei große Abschnitte gegliedert. Wir fangen beim Fundament an. Also die Familie, die ersten Hürden, sozusagen der Baugrund seines Lebens.
Danach schauen wir uns seine, ja, oft ziemlich steinige Suche nach dem eigenen Platz an, sowohl im Beruf als auch privat. Und zum Schluss, da konzentrieren wir uns auf die entscheidenden Wendepunkte. Das sind existenzielle Krisen, die ihn fast zerbrochen hätten und die überraschenden Wege, wie er dann doch zu einer ganz neuen Stärke gefunden hat.
Okay, fangen wir beim Fundament an. Wir sind im Jahr 1961 in der Westpfalz. Er beschreibt sein Elternhaus als ein Feld der Gegensätze.
Mhm.
Da ist seine Mutter, eine sehr starke, fast schon rebellische Frau, die in der Schuhindustrie arbeitet und sich immer wieder gegen ihren dominanten Schwiegervater auflehnt.
Und dann ihr Gegenüber, der Vater. Das komplette Gegenteil. So der stille Versorger, der oft zwei oder drei Jobs gleichzeitig hat.
Seine Sprache ist also nicht die der Worte oder Gefühle?
Nein, seine Sprache ist Arbeit. Er schuftet, er sorgt. Das ist sein Ausdruck von Liebe und Verantwortung.
Wobei man ja auch sagen könnte, das war für die Nachkriegsgeneration fast schon normal, oder? Diese Idee, dass man Zuneigung durch Schuften zeigt, weil für große Gefühle einfach keine Zeit war?
Das ist ein exzellenter Punkt. Aber der Unterschied bei Lichterfeld liegt in dieser extremen Polarität. Den schweigsamen Vater kannten sicher viele, aber bei ihm stand dem eben diese lautstarke, kämpferische Mutter gegenüber. Und für ein Kind entsteht aus diesem Spannungsfeld unbewusst eine ganz prägende Gleichung. Sicherheit und Anerkennung, die gibt es nur für sichtbare Leistung.
Liebe muss man sich verdienen.
Genau. Dieses Muster »Arbeit ist Liebe«, das wird zu einem zentralen Motor in seinem Leben. Einer, der ihn antreibt, aber ihn später auch fast zerstört.
Und als wäre diese psychologische Konstellation jetzt schon kompliziert genug, war sein Start ins Leben ja auch rein physisch eine einzige Katastrophe.
Ja, kurz nach der Geburt ein Magenpförtnerkrampf, er wäre fast gestorben. Später eine lange unerkannte Hüftdysplasie. Und dann in der Schule der nächste Schlag, Legasthenie. Er schreibt ja von Diktaten mit mehr Fehlern als Wörtern.
Stell dir das mal vor.
Und diese Erfahrungen sind absolut zentral, um ihn zu verstehen. Was macht das denn mit dem Selbstbild eines Kindes?
Man fühlt sich kaputt. Genau. Dieses ständige Gefühl des Nichtfunktionierens, körperlich wie geistig, das etabliert ein ganz tiefes Grundgefühl des Andersseins. Der Gedanke, mit mir stimmt was fundamental nicht. Und genau dieses Gefühl, das zieht sich dann wie ein roter Faden durch sein späteres Berufsleben, wo er ja auch immer wieder aneckt.
Ja, weil er nicht in die Strukturen passt.
Es ist im Grunde die Fortsetzung dieses frühen Kampfes auf einer anderen Bühne.
Eben. Aber die vielleicht noch prägendere Spannung, die fand er bei den Großeltern. Du hast sie vorhin so schön als Feuer und Wasser bezeichnet. Das trifft's perfekt.
Absolut. Die Großmutter beschreibt er als die reine Herzenswärme. Unendlich neugierig. Da gibt es diese eine Anekdote.
Ja, die ist toll.
Als kleiner Junge erklärt er ihr die Größe der Sterne. Und sie ist einfach nur fasziniert und hängt an seinen Lippen. Das ist ein Moment purer, bedingungsloser Annahme.
Und dann der Großvater.
Ja, der das genaue Gegenteil ist. Ein harter, im Nationalsozialismus verankerter Mann. Lichterfeld beschreibt diese Atmosphäre am Esstisch und dieses eine Geräusch.
Dieses Räuspern.
Dieses Räuspern vom Großvater, das, wie er schreibt, jede Geborgenheit sofort zerstört hat.
Dieser abrupte Wechsel zwischen dieser absoluten Wärme und dieser eisigen Kälte. Das muss für ein Kind ja unerträglich sein.
In einem Moment bist du der Mittelpunkt des Universums.
Und im nächsten nur noch ein Störfaktor?
Der sich am besten unsichtbar macht. Man könnte es fast ein emotionales Schleudertrauma nennen. Es lehrt dich eine ganz gefährliche Lektion. Sicherheit ist trügerisch, Beziehungen sind unbeständig. Du kannst dich auf nichts verlassen.
Und das erklärt auch, warum er später den so bewussten Entschluss fasst, es bei seinen eigenen Kindern radikal anders zu machen, ihnen diesen bedingungslosen Rückhalt zu geben, den er selbst so schmerzlich vermisst hat.
Und dieser Widerstandsgeist, der zeigt sich dann ja auch sehr früh, sehr deutlich. Er hat diesen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, der ihn ständig in Schwierigkeiten bringt.
Oh ja. Da gibt es diese eine Szene, die ist so bezeichnend. Er ist 15, im Bus, ein Kontrolleur wird aggressiv gegenüber einem Mädchen. Und Lichterfeld fackelt nicht lange.
Nein, er stellt sich schützend vor sie, die Situation eskaliert, es kommt zum Handgemenge und der Kontrolleur geht zu Boden.
Und jetzt kommt der surreale, fast schon komische Moment.
Ja.
Lichterfeld zieht den Mann wieder hoch und klopft ihm die Mütze zurecht. Was für ein Bild. Das ist ein absoluter Schlüsselmoment, denn es zeigt sein ganzes inneres Muster in einer Nussschale. Das ist interessant, denn mein erster Gedanke war, das ist doch total widersprüchlich. Erst der aggressive Rebell und dann der fürsorgliche Helfer. Aber das ist es nicht. Er ist Rebell und Kümmerer zugleich. Er greift ein, wenn er Ungerechtigkeit wittert und missachtet dabei jede Autorität.
Aber sein Ziel ist nicht die Zerstörung.
Genau.
Sondern die Wiederherstellung von, aus seiner Sicht, Ordnung und Fairness. Diese Mischung macht ihn später zum idealen Macher, der Dinge aufbaut. Aber sie macht ihn eben auch zu jemandem, der in starren Systemen
zwangsläufig scheitern muss.
Exakt.
Ob Ausbildung oder öffentlicher Dienst, das ist zum Scheitern verurteilt.
Und dieses Scheitern ließ ja auch nicht lange auf sich warten. Während seiner Ausbildung wird er systematisch gedemütigt. Er zitiert Sprüche wie:
In einem leeren Putzeimer steckt mehr drin als in deinem Kopf.
Furchtbar. Er flieht dann, um seine Integrität zu wahren. Und Jahre später wiederholt sich das Ganze auf einer viel höheren Ebene.
Genau. In der öffentlichen Verwaltung ist er anfangs extrem erfolgreich, baut ganze Abteilungen auf, aber sein Vorgesetzter
fühlt sich bedroht.
Ja, von seiner Kompetenz und seinem Tatendrang. Und er initiiert eine perfide Intrige, um ihn systematisch zu zermürben. Was ja das Faszinierende daran ist, seine beruflichen Niederlagen liegen fast nie an mangelnder Leistung. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, er ist oft zu kompetent.
Ja. Zu engagiert.
Und das ist der Kernkonflikt. Es ist immer wieder diese Kollision seiner gestalterischen, ungeduldigen Persönlichkeit mit diesen rigiden bürokratischen Strukturen. Er will bewegen, das System will verwalten. Und da fragt man sich natürlich, hätte er das nicht vermeiden können? Mit mehr Anpassung, mit mehr Diplomatie?
Exakt, das war auch mein Gedanke. War dieser frontale Zusammenstoß wirklich unausweichlich?
Oder war er vielleicht sogar notwendig für seine Entwicklung?
Wahrscheinlich beides. Ein anderer Charakter hätte sicher diplomatischere Wege gefunden. Aber für seine Persönlichkeit, geprägt von diesem frühen Widerstandsgeist
und dem Gefühl, nicht dazugehören,
war dieser frontale Zusammenstoß anscheinend der einzige Weg. Erst durch dieses wiederholte Scheitern wurde der Druck so unerträglich groß, dass er gezwungen war, irgendwann sein eigenes System zu schaffen. Aber bevor es soweit kam, gab es zum Glück einen Anker. Den absoluten Gegenpol zu dieser harten Berufswelt.
Seine große Liebe Helena.
Und die Kennenlerngeschichte ist wirklich wie aus einem Film. Er, der sich wegen seiner emotionalen Zurückhaltung selbst als Eisfee bezeichnet,
trifft sie ausgerechnet in einer Eislaufhalle.
Die Eisfee in der Eislaufhalle. Eine bessere Metapher gibt es kaum.
Nein. Sein emotionaler Schutzpanzer trifft auf den Ort, der perfekt zu seiner Fassade passt.
Und dann dieser eine Moment. Sie sitzen im Auto eines Freundes, er fasst all seinen Mut zusammen und nimmt ihre Hand. Und er schreibt dazu diesen einen so entscheidenden Satz, ohne zu ahnen, dass es für den Rest meines Lebens sein würde. Das ist der Moment, in dem die Weichen für sein emotionales Überleben gestellt werden. Ohne sie wäre die Geschichte wohl ganz anders ausgegangen.
Ganz sicher. Helena wird sein Fels in der Brandung, sein stiller, unerschütterlicher Anker. Diese stabile, liebevolle Beziehung ist das Fundament, das es ihm überhaupt erst ermöglicht, all die Zusammenbrüche und die noch kommenden Krisen durchzustehen.
Ohne diesen sicheren Hafen wäre seine Geschichte vermutlich viel düsterer verlaufen.
Absolut. Sie ist der lebende Beweis, dass eine einzige stabile Bindung eine ganze Welt voller Konflikte aufwiegen kann.
Und diesen Anker hat er ja auch bitter nötig gehabt. Denn selbst damit gab es Momente, in denen er trotzdem fast zerbrochen wäre. Du sprichst von den Wendepunkten. Und der erste war ja gleich ein absoluter Paukenschlag. Sein allererster Tag als Dozent.
Ja, man muss sich diese Situation mal vorstellen. Wir sind kurz nach der Wende in einer ostdeutschen Großstadt. Er hat alles auf eine Karte gesetzt.
736 Kilometer von zu Hause entfernt?
Genau. In einer ihm völlig fremden Welt, voller Existenzangst. Er steht vor einer Gruppe von Menschen, die gerade ihr ganzes System verloren haben und voller Misstrauen sind. Und dann passiert die absolute Katastrophe. Er fängt an zu reden. Und nach wenigen Minuten steht eine Teilnehmerin auf, packt ihre Sachen und sagt diesen vernichtenden Satz: Ich gehe nach Hause. Das hier ist kein Unterricht. Der Albtraum für jeden, der vorne steht. In dem Moment bricht für ihn alles zusammen.
Und genau hier, im Moment des totalen Scheiterns, passiert das Unerwartete.
Statt aufzugeben oder wegzulaufen, erwacht eine völlig neue Kraft in ihm. Er stellt sich der Situation, er kämpft um die Gruppe und am Ende dieses Tages spürt er zum ersten Mal in seinem Leben eine absolute Klarheit.
Das ist es. Das ist es. Das bin ich. Hier beginnt mein Leben. Wie kann das sein? Wie kann man aus einem Moment der totalen Demütigung eine solche existenzielle Stärke ziehen? Das widerspricht doch jeder Logik. Und das ist ein faszinierendes Paradox. Wir denken immer, Stärke entsteht aus Erfolgen. Aber seine Geschichte zeigt, die tiefste, authentischste Stärke, die entsteht oft erst im Moment der totalen Niederlage.
Wenn man nichts mehr zu verlieren hat.
Genau. Wenn nichts mehr zu verlieren ist, fällt die ganze Rüstung ab. Alle Masken, aller Druck, alle Erwartungen sind weg. Und in dieser Leere spürst du zum ersten Mal deine wahre Essenz.
Posttraumatisches Wachstum in Reinform.
Exakt. Für ihn war es die Entdeckung seiner wahren Berufung, Menschen zu führen. Aber diese neu gefundene Identität, die wurde ja Jahre später noch einmal auf die härteste Probe gestellt. Der totale Absturz, der Burnout.
Er beschreibt eine Nacht, in der er mit Panikattacken im Bett liegt, felsenfest überzeugt, einen Herzinfarkt zu haben und zu sterben.
Und dieser Burnout ist die logische, fast unvermeidliche Konsequenz aus all den Jahren davor. Die ständige Überlastung, der unerbitterliche Kampf und vor allem dieses tief verankerte Muster, sich Anerkennung verdienen zu müssen.
Irgendwann präsentiert der Körper die Rechnung.
Die unbezahlte Rechnung für Jahrzehnte des Raubbaus.
Der absolute Tiefpunkt, und das ist ein wirklich erschütterndes Bild, war der Moment, als er sich in diesem Schulungsgebäude, in dem er lehrte, 5 Stockwerke tief unter einer Treppe versteckt hat.
Weil er einfach nicht mehr konnte.
Physisch und psychisch am Ende. Der totale Kollaps.
Das ist der Moment der totalen Kapitulation. Das System Lichterfeld, das immer auf Kampf und Leistung getrimmt war, bricht in sich zusammen.
Aber, wie schon bei der Dozentenerfahrung, war auch dieser tiefste Punkt der Beginn von etwas völlig Neuem.
Und der Weg dorthin war mehr als unerwartet.
Und hier wird es jetzt wirklich interessant. Der Auslöser für die Wende war nämlich gar nicht der Burnout direkt.
Nein.
Sondern sein Wunsch, Gewicht zu verlieren. Er wollte über 40 Kilo abnehmen und landete bei einer Hypnosesitzung.
Und die Wirkung beschreibt er als absolut verblüffend. Das ist ein grandioses Beispiel dafür, wie unser Verstand und unser Unterbewusstsein auf völlig unterschiedlichen Ebenen arbeiten.
Er geht also zur ersten Sitzung, legt sich hin, hört zu und denkt sich hinterher, das war ja gar nichts, totale Geldverschwendung. Er fühlt sich komplett normal. Genau. Und am selben Abend kommt er nach Hause, will sich wie immer seinen geliebten Nudelsalat nehmen. Und in dem Moment spürt er einen so starken inneren Widerstand, dass er die ganze Schüssel nimmt und in den Müll wirft.
Einfach so?
Einfach so. Nicht aus Willenskraft, sondern weil er ihn plötzlich nicht mehr wollte. Das ist doch verrückt.
Ja, das muss sich wie Magie angefühlt haben.
Jeder von uns, der schon mal versucht hat, eine Gewohnheit zu ändern, kennt ja diesen inneren Kampf. Aber bei ihm war der Kampf einfach weg.
Das illustriert perfekt, wie Hypnose im Idealfall funktioniert. Sie adressiert nicht unseren bewussten, rationalen Willen, der ständig mit sich selbst verhandelt. Sie spricht direkt mit dem Unterbewusstsein, dort, wo unsere tiefsten Muster verankert sind.
Das Bewusstsein denkt, hier ist nichts passiert.
Aber das Unterbewusstsein hat die Anweisung bereits verinnerlicht und umgesetzt.
Fasziniert von dieser Erfahrung beginnt er dann ja selbst eine Ausbildung zum Hypnotiseur. Und dort erlebt er eine der unglaublichsten Sitzungen seines Lebens.
Eine Sitzung, die seinen Blick auf die Welt für immer verändern wird. Eine Teilnehmerin, Iris, will eigentlich nur ihren Heißhunger auf Schokolade ergründen.
Also ein völlig alltägliches Anliegen, nichts Weltbewegendes.
Genau. Und dann stößt er auf eine Methode, die therapeutisch faszinierend, aber auch umstritten ist, die sogenannte Generationenrückführung. Die Idee dahinter ist, dass unverarbeitete Traumata über Generationen hinweg unbewusst weitergegeben werden können. Genau. Ob man das jetzt deutlich als Erinnerung sieht oder als eine starke Metapher der Psyche für vererbten Schmerz, das ist eine offene Frage. Aber die Wirkung, wie er dann selbst erlebt, kann enorm sein.
Denn was dann passiert ist, unfassbar. In der Hypnose landet Iris plötzlich in Auschwitz. Sie ist nicht mehr sie selbst, sondern erlebt die letzten qualvollen Momente ihrer Urgroßmutter, die dort mit ihren Kindern vergast wurde.
Man kann sich das kaum vorstellen. Weder für die Klientin noch für ihn als Hypnotiseur, der die Sitzung leitet.
Du beginnst mit dem Thema Schokoladensucht.
Und endest im Herzen der deutschen Finsternis.
Und es wird noch unglaublicher. In dieser Trance erscheint plötzlich der verstorbene Vater von Iris, um der Urgroßmutter symbolisch zu helfen, ins Licht zu gehen. Das sprengt doch jeden rationalen Rahmen.
Wie geht man damit um? Ich denke, für Lichterfeld war das ein absoluter Wendepunkt. Diese extreme Erfahrung ist für ihn der ultimative Beweis, dass es Ebenen des Bewusstseins gibt, die wir mit unserem rationalen Verstand kaum fassen können.
Es hat seinen Fokus endgültig verschoben.
Ja, weg von seinem eigenen Schmerz, weg vom ständigen Kampf, hin zu dem tiefen Wunsch, anderen dabei zu helfen, ihre eigenen, oft verborgenen Wunden zu heilen.
Wenn man also einen Schritt zurücktritt, ist die Lebensgeschichte von Jan Lichterfeld eine beeindruckende Erzählung über Resilienz.
Absolut. Die Geschichte eines Mannes, der durch frühe Verletzungen und ständige Kämpfe mit der Welt und sich selbst fast zerbrochen wäre.
Ein Mann, der aber durch entscheidende Begegnungen, allen voran seine Frau,
und durch innere Wendepunkte, die paradoxerweise oft in Momenten des totalen Scheiterns stattfanden, immer wieder zu seiner wahren Stärke gefunden hat.
Sein Weg zeigt also eindrücklich, wie aus tiefen Wunden und dem Gefühl des Versagens am Ende Empathie und eine echte Berufung erwachsen können.
Er hat gelernt, seine schwierigsten Erfahrungen in seine größte Kraft zu verwandeln. Das ist die eigentliche Botschaft seiner Geschichte.
Und das lässt uns mit einer Frage für dich zurück. Lichterfeld findet seine Bestimmung ja erst in dem Moment, als er aufhört, in fremde Systeme passen zu wollen.
Und stattdessen beginnt, sein eigenes zu erschaffen.
Welche verborgenen Stärken oder vielleicht sogar welche Berufung schlummern in dir, die nur darauf warten, entdeckt zu werden, wenn du dich traust, deinen eigenen Weg zu gehen, anstatt dem, der für dich vorgesehen scheint?